Deutschlandfunk, Sportgespräch.
In Rom wird derzeit gebaggert, geblockt, gepritscht und geschmettert, vorzugsweise im Sand, denn die Beachvolleyballerinnen suchen dort ihre Weltmeister. Mit einem Jahr Verspätung findet die WM im Foro Italico statt. Das ist ein großer Sportkomplex, in dem schon die Olympischen Sommerspiele 1960 und die Fußball-WM 1990 stattgefunden haben. Jetzt also die Beachvolleyball-WM und die ist Thema in diesem Sportgespräch. Meine Gäste sind Beachvolleyballerin Julia Sude und Sportdirektor Niklas Hildebrand. Ich bin Astrid Ravul. Und sag Hallo in die Runde.
Hallo aus Rom.
Guten Abend.
Julia Sude, Sie bilden mit Carla Borger nicht nur sportlich ein Erfolgsduo, Sie spielen auch Klavier und Saxophon zusammen auf anderen Bühnen. Was ist eine größere Herausforderung für Sie als Duo, das gemeinsame Musizieren oder zusammen Beachvolleyball zu spielen?
Also das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Natürlich Beachvolleyball, also im Sand. Wir haben das während der Corona-Zeit ein bisschen forciert, mal was anderes zu machen oder zusammen zu machen im Sinne von Teambuilding-Maßnahmen, auch zusammen zu musizieren. Aber genauso wie beim Sport gehört da auch das tägliche Training dazu oder das tägliche Üben. Und da verbringen wir doch mehr Zeit im Sand zusammen als am Klavier und am Saxophon.
Teambuilding-Maßnahme, das heißt, das eine zahlt auf das andere wie ein?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Verbindung hat, wenn man zusammen auf dem Feld steht. Und das ist natürlich, wenn man sich in anderen Bereichen auch gut kennt, was zum Beispiel das Taktgefühl anbelangt oder die Geduld des anderen beim Musizieren, wenn es dann mal nicht so klappt, einfach ein bisschen abwägt, wie tickt der andere. Das hilft dann auf dem Spielfeld auch weiter.
Auch beim Improvisieren?
So weit sind wir noch nicht. Also wir versuchen erstmal ganz normal von den Noten abzuspielen und hoffen, dass das sich einigermaßen anhört dann.
Man kann es hören, ich erwische Sie an diesem Abend in der Hotellobby in Rom bei der aktuellen Weltmeisterschaft. Sie haben sich die Zeit genommen, heute Abend mit uns zu diskutieren, mit Ihrem Sportdirektor auch, Niklas Hildebrand. Wir starten einfach mal aktuell mit den WM-Ergebnissen. Die Gruppenphase ist fast rum. Sie sind ohne Satzverlust bisher und ungeschlagen. Ein Traumstart?
Ich würde sagen, ja. Aber man sagt immer so schön, nach der Gruppenphase fängt das Turnier erst an, also in der K.O.-Phase. Wir hatten ziemlich viele Stolpersteine vor der WM. Wir konnten nicht viel zusammen trainieren, weil wir beide mit Corona infiziert waren und sind froh, dass wir überhaupt teilnehmen können. Wir werden jetzt das dritte Gruppenspiel in Angriff nehmen und dann richtig loslegen.
Dennoch, aus der Ferne betrachtet, werden Sie bisher Ihrer Favoritenrolle gerecht. Wahrscheinlich auch, weil Sie ganz ohne Druck, so klingt es jedenfalls, aufschlagen können in Rom. Die Frage geht jetzt an den Sportdirektor Niklas Hildebrand, der auch in Rom ist, aber nicht bei Ihnen in der Hotellobby, sondern von einem anderen Ort zugeschaltet ist. Herr Hildebrand, Sude Borger, das ist das erfahrenste Duo. Die anderen sind im Vergleich eher Newcomer. Wie blicken Sie auf die WM-Gruppenphase jetzt sportlich zurück? Wie ist Ihre Auftaktbilanz?
Also aus meiner Sicht haben wir in den 10 Spielen insgesamt 4 jeweils bei den Damen, die zweimal gespielt haben, und 2 Männerspiele. Wir haben unterm Strich 8 Spiele gewonnen, 2 verloren. Und in der Tat, wie Sie es eben gesagt haben, Carla und Juli, also Borger Sude, haben sehr souverän gespielt. Und insgesamt ziehen wir bisher eine sehr positive Bilanz. Allerdings, Julia hat es eben auch schon erwähnt, das dritte Spiel wartet morgen noch. Da kommen die vermeintlich erstmal stärksten Gegnerinnen und Gegner auf uns zu. Trotzdem sind wir positiv gestimmt, dass wir mit allen Teams auch aus der Gruppenphase dann weiterkommen. Eigentliche Turnier, Julia hat es eben gesagt, dann auch beginnt. Wir sind auf jeden Fall gewappnet.
Wie beurteilen Sie insgesamt das Starterfeld international?
Naja, unterm Strich sind alle Favoriten vor Ort. Natürlich dürfen auch bei uns die Russen und die Weißrussen nicht dran teilnehmen. Gerade im männlichen Bereich haben die Russen in der Vergangenheit ja auch gegen unser Top-Team immer sehr gute Ergebnisse erzielen können. Das heißt, bis auf Russland sind aber alle Favoriten da.
Es gibt auch ein einziges Herrenduo, nämlich Clemens Wickler und Nils Ehlers. Die bilden das einzige Männerduo Deutschlands. Sie haben heute überraschend verloren. Haben Sie schon die Fehleranalyse betreiben können?
Unser Head of Beachvolleyball Jürgen Wagner und der Bundestrainer Katschnreik haben die Fehler gemacht. Und heute Abend wird dann noch mal ein bisschen Video gemacht und auch noch mal auf 1-2 Spielsituationen geblickt. Die beiden sind aber auch so erfahren, weil Clemens Wickler ist ja Vize-Weltmeister aktuell und Olympia-Fünfter, der weiß genau, was er an guten und an schlechten Aktionen gemacht hat. Und er hat gesagt, wir haben jetzt 2 Spiele lang underperformed. Das erste Spiel konnten sie noch gewinnen knapp, das zweite konnten sie jetzt heute leider nicht für sich entscheiden. Und ab morgen, hat er versprochen, ist der Flying Wickler wieder zurück.
Es gibt, das ist ja zu beobachten, ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen im deutschen Beachvolleyballverband. Es gibt aktuell mehr Volleyballerinnen als Beachvolleyballer. Ist das ein Trend oder eine Momentaufnahme?
Na, bei uns ist es zumindest grundsätzlich so, dass wir die Sportarten gleich fördern, also die gleichen Fördermöglichkeiten. Es gibt genauso eine Bundestrainer-Anbindung für die Männer wie für die Frauen. Und tendenziell ist es ja auch so, dass im Hallenvolleyball auch viele Frauenteams über eine starke Bundesliga vor Ort sind und auch jüngere Frauen oder jüngere Mädchen eben Volleyball spielen. Prinzipiell ist es so, dass wir seit 2012, seitdem wir im männlichen Bereich oder zu dem Zeitpunkt dann Olympiasieger mit Jonas Reckermann und Julius Brink geworden sind, die Lücke bisher nicht komplett schließen konnten. Wir waren jetzt auf dem Weg, aber ein zweites gutes Duo, ein Spitzenduo zu haben mit Nils, sowas geplant, mit Nils Ehlers und Sven Winter. Und dann kam der überraschende Rücktritt von Julius Tole, der sich jetzt voll und ganz seinem Jurastudium und seiner dann Karriere als Top-Jurist widmet. Das hat unsere Pläne ein wenig durchkreuzt. Deswegen sind im Moment die Männer ein bisschen hinten dran. Wir arbeiten aber sehr stark daran, dass sie wieder aufholen gegenüber den starken Frauen.
Durch spezielle Förderung oder auch durch Rekrutierung neuer Beachvolleyballer aus dem Volleyballbereich?
Ja, wir machen beides. Also wir versuchen, eigene Beachvolleyballer aus dem Nachwuchsbereich auch zu entwickeln. Da haben wir ein junges Team mit Fretschner Sova und mit Philipp Booster und Simon Fretschner, die teilweise jetzt auch noch im U22-Bereich sind. Und auf der anderen Seite haben wir in der Tat mit einem Hallenspieler versuchen wir derzeit einen Quereinstieg, sodass wir auch dort alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das Dilemma im Moment von nur einem Starter dann zukünftig besser zu machen.
Bei den Frauen wechselte ja Luisa Lippmann von der Halle in den Sand. Frau Sude, wechselt dann nur die Bodenbeschaffenheit oder was ist der markanteste Spielunterschied? Ist es einfach, so einen Wechsel vorzunehmen?
Also ich würde sagen, es ist schon eine andere Sportart. Das ist nicht nur der Untergrund, gerade in der Halle. Sie ist ja Diagonalangreiferin, das heißt, sie ist hauptsächlich für den Angriff zuständig, um Punkte zu machen. Und für die anderen Sachen gibt es in der Halle eben Spezialisten, wie für Annahme und Zuspiel. Und was auch noch ein großer Faktor ist, dass eben Trainer außen steht bei den Spielen und eben auch taktische Anweisungen geben kann. Ja, zusätzlich zu dem Sand kommt natürlich auch noch Sonne und Wind. Und wir spielen sehr gerne im Wind und da sind wir sehr froh, dass hier in Rom viel Wind ist.
Warum spielen Sie gerne im Wind? Ist das nicht eher hinderlich, weil der Ball unberechenbarer fliegt?
Also man muss es auf jeden Fall mögen, aber da ich gerne Sprungaufschläge mache mit viel Spin, wenn man weiß, wo der Wind herkommt, kann es schon hilfreich sein.
Das heißt, Sie können dann noch trickreicher sozusagen aufschlagen, also wie ein Effet, den ein Tischtennisball beispielsweise bekommen würde?
Ja, im Tischtennis kenne ich mich nicht so aus, aber ja, wahrscheinlich. So beim Tennis heißt es, glaube ich, Kickaufschlag oder wie ein Slice.
Wie beurteilen Sie generell die Nachwuchssituation im Beachvolleyballbereich?
Ich würde sagen, erschreckend im Moment. Aber ich glaube, das ist in allen Sportarten so. Gerade durch die wettkampflose Zeit, die letzten fast 2 Jahre, fangen natürlich wenig Nachwuchsspieler an und gehen dann den Schritt wirklich ins Profi-Dasein, weil es einfach ein immenses Risiko birgt. Da ist dann das Studium wahrscheinlich doch die sicherere Seite. Aber ja, ich finde es einfach sehr schade. Dafür ist Niklas dann zuständig, dass sich das wieder ändert und dass wir Nachwuchs im Beachvolleyball haben, weil man braucht einfach eine gute Basis.
Also Sie machen die Pandemiefolgen auch mitverantwortlich dafür, dass Sie diese Nachwuchsprobleme in Ihrer Sportart haben. Niklas Hildebrand, Sie haben ja gesagt, Sie seien nicht gut durch die Pandemie gekommen. Können Sie das konkretisieren?
Also vielleicht noch mal kurz 2-3 Sätze von mir bezüglich des Nachwuchsthemas.
Gerne.
In der Tat ist es richtig, dass wir nicht nur durch die Pandemie nicht durchgekommen sind. Wenn wir uns aber insgesamt mal die Sportförderung auch in den Schulen in Deutschland angucken, wir betreiben einfach viel zu wenig Schulsport. Unsere Kinder bewegen sich zu wenig. Das merken wir natürlich dann auch in unseren Spitzenverbänden oder auch in den Vereinen. Das betrifft eben nicht nur die Sportart Volleyball oder Beachvolleyball, sondern die Tendenz haben wir in allen Sportarten selbst. Der große Bruder Fußball hat mittlerweile ja auch Probleme und muss genauer gucken, weil die Kinder eben dann doch nicht mehr ganz so sportlich sind, sich weniger gerne bewegen und auch viel E-Sports und andere Tätigkeiten machen. Dementsprechend, wenn wir einen Wandel da auch wieder haben wollen, müssen wir uns um den Schulsport kümmern, müssen massiv jeden Tag, wäre meine Forderung, eine tägliche Sportstunde machen, die auch nicht ausfallen darf, um dann überhaupt wieder Zugänge für Kinder zum Sport zu haben. Und speziell bei uns ist eben genau die Thematik jetzt, das hat Julia eben gesagt, warum sollten denn dann überhaupt noch die Kinder, die dann zum Volleyball kommen, Spitzenkarrieren angehen? Wir können im Verhältnis zu anderen Sportarten, wenn ich jetzt an Tennis, Golf oder Fußball denke, eben noch nicht so davon leben, also die Athletinnen und Athleten, dass sie dann ein Leben lang danach nichts mehr machen müssen, wie jetzt Fußballprofis. Und deswegen haben wir da weiter auch als Sportart immer wieder das Thema, dass wir uns besser vermarkten müssen. Dann kommen natürlich solche Weltmeisterschaften sehr gelegen, dass wir dann auch mehr im Fokus stehen und dass wir das dann aber natürlich auch über Erfolge zurückzahlen. Plus eine deutsche Serie, die in Deutschland jetzt in den letzten 2 Jahren bei uns auch gelitten hat, die wir jetzt aber auch wieder aufbauen wollen.
An welche Adressaten richten Sie diese Forderungen?
Naja, grundsätzlich in Bezug auf den Schulsport natürlich an unsere Politiker. Also es ist schon eine Forderung, die definitiv ja auch dann genannt wird, wenn sich Menschen mit unserer Entwicklung in den Altersbereichen auseinandersetzen. Und wenn man mit offenen Augen, da sage ich immer, geht auf den Marktplatz, guckt euch an, wie die Kinder grundsätzlich erstmal aussehen. Wenn man dort Kinder findet, guckt euch an, wie die sich verhalten. Und wenn ihr dann sie auffordert, einfach mal 10 Meter rückwärts zu laufen, dann fallen leider 60% der Kinder um. Und das ist ein Thema, selbst wenn ich jetzt ein bisschen überziehe, aber das ist ein Thema, das müssen wir angehen, weil ansonsten fallen irgendwann wirklich 60-70% einfach nur um und Leistungssportler können wir dann nicht entwickeln.
Dazu passend, welche Verantwortung trägt denn aber auch der Deutsche Volleyballverband mit? Weil wenn ich mir überlege, dass Julia Suder hat es vorhin gerade angedeutet, war selber Corona-krank, ist auch schwer durch die Pandemiezeit gekommen. Die Situation, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, ist eine individuelle, weil das Duo nicht angebunden ist an den Olympiastützpunkt in Hamburg. Aber da hat der Verband doch sein Aushängeduo auch ein Stück weit alleine gelassen. Oder beurteile ich das von außen gesehen verkehrt?
Na, da würde mich als erstes natürlich erstmal die Antwort von Julia Sude interessieren, bevor ich dazu gerne noch was sage.
Dann los, Frau Sude.
Also alleine gelassen fühle ich mich auf keinen Fall. Ich denke, wir stehen im guten Kontakt, oder Niklas?
Auf jeden Fall.
Sind wir schon lange in Stuttgart und haben da eben unser Umfeld uns aufgebaut, dem wir extrem vertrauen und wir fühlen uns da wohl.
Bekommen Sie denn eine finanzielle Unterstützung des Verbandes, obwohl Sie sich quasi gegen die Zentralisierung stellen?
Also wir haben uns nicht gegen die Zentralisierung gestellt, wir haben einfach für uns entschieden, dass das Umfeld und alles, was wir in Stuttgart haben, im Moment für uns mehr Sinn macht. Auch mit dem ganzen Team und sind als Nationalteam benannt worden und bekommen Reisekosten, Unterstützung und auch für Psychologie die Mittel, dass wir gut durch die Saison kommen.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort gegeben. Lassen Sie mich da noch einmal nachhaken, denn Sie haben ja selber gesagt, in Pandemiezeiten kann dieser individuell gewählte Weg auch Nachteile haben, wenn eben Preis- und Sponsorengelder ausbleiben und Sie vieles selbst bezahlen müssen. Sie haben das World Tour Finale 2021 gewonnen und haben dadurch, glaube ich, finanziell vieles ausgleichen können. Also ist es doch nicht ganz so einfach, wie es jetzt harmonisch klingt?
Es ist auf keinen Fall einfach. Ich habe das Glück gehabt, dass ich fast 13 Jahre jetzt bei der Bundeswehr bin. Also ich bin Sportsoldat. Das lässt einen nachts ruhig schlafen, man bekommt sein Gehalt und kann schon mal so die Grundbedürfnisse decken. Nichtsdestotrotz ist auch beim Preisgeld ein sehr erschreckender Trend zu sehen, was nach unten geht. Und dann ist man sehr auf Verband und Sponsoren angewiesen.
Herr Hildebrand, jetzt liegt der Ball bei Ihnen. Wie unterstützen Sie?
Generell ist es so, dass wir alle Nationalteams, wir haben pro Geschlecht 3 benannt, das Angebot gemacht haben, nach Hamburg zu wechseln. Und wir befinden uns in der Tat, da kann ich Julia Sude nur 100%ig zustimmen, in einem sehr guten Dialog. Wir hatten auch Julia und Carla angeboten im letzten Jahr und auch schon häufiger. Und Julia war ja in der Vergangenheit auch schon mal in Hamburg am Bundesstützpunkt, nach Hamburg zu wechseln. Die beiden haben sich dann selber dafür entschieden, das nicht zu tun. Das hat Julia eben dargestellt. Das respektieren wir auch. Wir sind ja immer noch in der Demokratie, nicht wie in anderen Staaten. Und die beiden, solange sie ihre Leistung bringen, das ist ja auch das, was ich ihnen immer gesagt habe, und das haben sie letztes Jahr mit einer Olympiateilnahme. Sie haben sich auf jeden Fall qualifiziert, wenn das Ergebnis auch nicht ganz perfekt war in Tokio, aber sie haben sich qualifiziert. Da haben sie ihre Leistung gezeigt. Sie sind Dritter bei den Europameisterschaften geworden und sie haben das World Tour Final gewonnen. Also insofern bin ich als Sportdirektor so, dass ich sage, ja, ihr zahlt auch was zurück. Und was wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, dass wir es eben belohnt haben und dass wir gesagt haben, ihr kriegt, ohne dass ich die Summen nennen werde, aber im Vergleich zu den anderen zwei Nationalteams, die in Hamburg stationiert sind, bekommt ihr mehr Fördergelder, also mehr an Psychologiemaßnahmen und auch mehr an Reisekostenunterstützung. Und so versuche ich dann dem Ganzen auch Tribut zu zollen und zu sagen, ich erkenne die Leistung auch an. Der einzige Kasus Knaktus ist der, dass sie keine Unterstützung für ihre Trainer bekommen. Das war aber vorher klar, da sind Julia und Carla ja auch lange schon im Geschäft. Insofern gibt es keinen Dissens, solange sie ihre Leistung weiterbringen, und das machen sie hier bisher ja auch hervorragend, sind sie weiter eins unserer Nationalteams und werden auch sehr gut aus unserer Sicht mit unseren Mitteln unterstützt.
Wann und für welche SportlerInnen ist eine Anbindung an einen Stützpunkt ratsam und wann ist eine individuelle Aufstellung besser?
Dazu möchte ich auch noch ergänzen, dass wir in Stuttgart auch einen Bundesstützpunkt haben. Also wir haben drei Bundesstützpunkte von unserer Struktur in Deutschland, einen in Berlin, einen in Stuttgart und einen in Hamburg. Und in Stuttgart und Berlin befinden sich sozusagen unsere Nachwuchsstützpunkte. Jetzt sind Julia und Carla nicht mehr ganz jung und zählen nicht mehr ganz zum Nachwuchs. Trotzdem haben sie immer noch die Möglichkeit, an dem Bundesstützpunkt ihre athletischen Einheiten zu machen und ihr Balltraining zu machen. Aber die Empfehlung ist trotzdem im Beachvolleyball, das ist auch ganz klar unsere Struktur, auch die Vorgabe der Leistungssportreform dann, sich zentral in Hamburg aufzustellen. Mhm. Und über die beschriebenen Wege und über die beschriebene Diskussion passt dieses System im Moment für sie in Stuttgart sehr gut. Alle anderen Nationalteams sind ja in Hamburg. Und solange sie ihre Leistung bringen.
Frau Sude, Sie haben zwischenzeitlich kein Geld für Ihren Trainer gehabt. Alles alleine gemanagt, nur auf Ihre Psychologin Nadine Volkmar haben Sie zu keinem Zeitpunkt verzichtet. Die ist jetzt auch schon ein paar Mal mit angesprochen worden, nicht namentlich, aber die Bedeutung der Psychologie ist herausgekommen bisher. Was macht denn diese Rolle wertvoller als die des Trainers für Sie?
Also kein Geld mehr, glaube ich, nicht ganz richtig. Also
Sie haben Prioritäten setzen müssen.
Unser Ex-Trainer, genau, Thomas Kaczmarek, hat direkt nach den Olympischen Spielen die Zusammenarbeit beendet. Und es waren dann noch drei weitere Turniere in der Saison, die wir spielen wollten. Mhm. Es waren drei Highlights nochmal, eine Deutsche Meisterschaft, eine Europameisterschaft und das World Tour Final, für das wir uns qualifiziert haben. Und da unser Team aus vier Leuten bestand, bestand es dann nur noch aus drei. Und wir wollten unbedingt die drei Turniere noch spielen. Die haben wir auch mit drei Medaillen abgeschlossen. Und so war unsere Psychologin unsere Konstante im Team und die auch sehr wichtig für mich war. Ja.
Wie werden Sie von ihr unterstützt?
Sie macht ganz viel im Bereich Coaching, das heißt Selbstregulation auf und neben dem Court. Und ich glaube, wenn man sich auf der World Tour befindet und alle Athleten sehr viele Stunden trainiert haben und wissen, wie das Spiel funktioniert, werden einfach die letzten Prozente im Kopf entschieden.
Das heißt, sie kennt sie auch ganz genau in- und auswendig und kann ihnen mental so viel Hilfestellung leisten, dass sie den entscheidenden Vorsprung im Spiel haben können?
Ja, also ich möchte natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Schade.
Ich bin ja noch aktive Spielerin. Da werde ich jetzt nicht meine Tricks verraten.
Auch nicht einen?
Aber ich denke, wer sich schon mal ein bisschen mit dem Thema Psychologie auseinandergesetzt hat und vielleicht einen Spieler länger beobachtet hat, wie er in Stresssituationen reagiert, da gibt es ja verschiedene Techniken. Also man kennt das zum Beispiel von Nadal, dem Tennisspieler, der sich vor seinem Spiel mit freiem Oberkörper vor den Spiegel stellt und seine Muskeln spielen lässt und sich anschreit. Und da kann man viel mit Visualisierung machen. Man kann schon Spielzüge durchgehen, die Taktik, die man sich ausgemalt hat. Man kann während des Spiels Atemübungen machen. Man kann zusammen was mit seinem Partner machen, aber natürlich das Wichtigste ist, dass man daran glaubt oder dass man an diesen Prozess glaubt Und nicht, wenn man einmal was geübt hat, dreimal aus und einzuatmen, kann man nicht erwarten, dass das dann im Spiel funktioniert, dass man dann sofort den nächsten Punkt macht. Das ist genauso wie das tägliche Balltraining und Krafttraining, gehört eben auch mentales Training für mich zum Leistungssport dazu.
An wen und was glauben Sie jetzt hier bei dieser WM in Rom?
An das tägliche Eis Stracciatella, was ich immer abends mit meinem Team esse. Ja, ich glaube, wir versuchen das, was uns so als Team ausmacht, versuchen wir wieder aufs Feld zu bringen. Wir konnten in den letzten Monaten fast schon nicht wirklich konstant zusammen trainieren durch verschiedene Krankheiten und Verletzungen. Ja, und der Spielrhythmus, ein Spiel pro Tag, kommt mir jetzt auch sehr entgegen, weil ich dann komplett fit wieder werden kann. Und ich hoffe, dass es weit geht und wir versuchen uns, das ist immer so eine Floskel von Spiel zu Spiel, aber eine Floskel, da ist ja auch immer ein bisschen Wahrheit dran. Und wenn man hört, dass es so viele Spieler sagen, dann hat es auch einen psychologischen Hintergrund.
Apropos WM, ich habe von Carla Borger vernommen, dass diese WM, ich sag mal, organisatorisch noch ein wenig Luft nach oben hat. Wie nehmen Sie die Turniere, die Spiele, die Plätze bisher wahr und die ganze Organisation? Was fällt Ihnen positiv und was negativ auf?
Also ich glaube, positiv ist, dass wieder viel Aufmerksamkeit auf Beachvolleyball liegt, dass die Bilder, die übertragen werden, sehr professionell aussehen. Es ist aber dennoch, wenn man als Athlet hier ist, ist noch sehr viel Potenzial nach oben.
Inwiefern? Das Stracciatella-Eis schmeckt nicht.
Nee, das ist was anderes, aber es geht so um die täglichen Dinge. Also wir sind nicht anspruchsvoll, wir sind sehr flexibel, was auch die Turnierplanung, was die Saisonplanung angeht, mit Absagen, Verschiebungen und so weiter. Aber ja, so Sachen, das Hotel ist zum Beispiel sehr weit weg. Da fährt man zwischen 20 und 1 Stunde 13, habe ich schon im Bus gesessen. Und das Essen ist an den Courts. Das heißt, auch wenn man morgens spielt, müsste man mittags und abends nochmal zu den Feldern fahren mit dem Bus. Das heißt, man sitzt 4 Stunden im Shuttle. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die einem das Leben ein bisschen erschweren.
Wie wird denn die WM bisher angenommen? Gibt es viele Zuschauer?
Also ich glaube, da hier schon öfter Turniere stattgefunden haben, wissen viele Leute, dass hier auf jeden Fall Beachvolleyball ist. In den Gruppenspielen ist es aber ganz normal, dass am Anfang viele Spiele auch sehr einseitig ausgehen, dass noch nicht so viele Zuschauer da sind. Außerdem ist es mittags sehr, sehr heiß. Aber ich denke, ab Mitte der Woche, dass es dann schon voll wird, vor allem wenn Italien dann auf dem Center Court spielt.
Das heißt, die Unterstützung durch die Fans ist auch noch ein bisschen verbesserungswürdig.
Also ich muss sagen, bei unseren Spielen waren sehr viele Deutsche da. Die Tribünen auf den Side Courts sind sehr nah an den Courts. Das heißt, es ist sehr persönlich und man hört jede Stimme. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren an deutscher Unterstützung.
Dann wechsle ich jetzt nochmal zu Niklas Hildebrand. Sportdirektoren, die denken ja immer in Olympiazyklen, Herr Hildebrand. Durch die Verschiebung der Spiele 2020 um ein Jahr ist der Rhythmus und damit auch die Förderungssteuerung durcheinander geraten. Welchen Herausforderungen müssen Sie sich da jetzt konkret stellen?
Naja, wir sind ja genau in diesem sportlichen Konflikt, dass wir ein Übergangsjahr eigentlich bräuchten, um neue Teams, neue Einzelspieler auch zu entwickeln. Und dieses Jahr haben wir einfach nicht. Also Sie haben vorhin ja Luisa Lippmann beispielsweise angesprochen oder auch Paul Henning habe ich angesprochen als Quereinsteiger. Den beiden gerade speziell täte so ein Übergangsjahr extremst gut. Denn beide haben bisher noch nicht sehr, sehr viel Beachvolleyball im Vorwege trainiert gehabt und brauchen jetzt einfach sehr, sehr viel Training. Julia hat es ja vorhin gesagt, wie lange sie schon Beachvolleyball spielt auf dem Niveau. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dementsprechend ist das eigentlich die größte Herausforderung für uns, dass der Zyklus eben jetzt nur 3 Jahre noch bis Paris sind und leider nicht 4. Uns fehlt einfach Trainingszeit und damit Entwicklungszeit.
Das geht aber den anderen internationalen Teams auch so. Suchen Sie da nach Lösungsmöglichkeiten, wie andere das machen möglicherweise? Oder sind Sie da jetzt, weil es keinen Präzedenzfall gibt, ganz auf sich alleine gestellt?
Sicherlich gibt es auch in den anderen Ländern Veränderungen, dann hören auch mal Spielerinnen auf oder machen eine Schwangerschaftspause. Trotzdem ist es bei uns so, dass in dem Verhältnis, wenn man das mal überlegt, dass von den 6 Spieler bzw. SpielerInnen, die bei den Olympischen Spielen waren, hat eine Spielerin eine wahrscheinlich ja längerfristige Pause in Margareta Kosuch. Mhm. Julius Tole hat aufgehört. Carla und Juli sind noch dabei und Clemens Wickler ist noch dabei. Auch Laura Ludwig. Das heißt, wir sind bei 50% der Olympiateilnehmer, die nicht mehr von den letzten Spielen zur Verfügung stehen, erstmal. Das trifft uns dann im Verhältnis natürlich schon mehr als andere Nationen. Also alle die, die bei den Olympischen Spielen weit vorne waren, sind auch hier alle wieder am Start, ohne Veränderungen. Insofern trifft uns das jetzt in diesem Jahr verhältnismäßig stark. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, wenn eine Laura Ludwig ihre Familie erweitert. Da denke ich natürlich dann nicht immer nur als Sportdirektor, sondern auch als junger Familienvater selbst.
Nun ist, das haben Sie gerade auch durchklingen lassen, diese WM ja eine Wegmarke, eine wichtige für Olympia 2024 in Paris. Sie haben jetzt verkürzte Trainingszeiten, haben Sie gerade angesprochen. Motiviert das nicht auf der anderen Seite auch die jungen Leute, die jetzt eben selber mehr investieren müssen?
Also mich und den gesamten Staff motiviert das natürlich total, weil wir diese Herausforderung ja auch suchen und die Athletinnen und Athleten eben in diesen Situationen bestmöglich unterstützen wollen. Im Moment sind teilweise gerade auch in unserem männlichen Bereich unseres zweite und dritte Teams eben bei vielen Turnieren auch überfordert. Das sind aber Situationen, sie da rauszubringen, ist eine Challenge für uns, sie dort zu begleiten, ihnen immer wieder Hilfestellung zu geben, die mich persönlich auch reizt. Also das eine ist ja immer, Titel zu verteidigen, wenn man Titel hat, aber Titel auch erstmal zu erreichen. Und wir sind jetzt durch die 2 fünften Plätze im letzten Jahr eben nicht mehr nach 2012 und 2016 die Nation, die jetzt sicher eine Medaille gewonnen hat. Aber da wieder hinzukommen, das reizt mich schon sehr und die Trainer auch.
Im August 2022 steht jetzt noch die Heimeuropameisterschaft in München an. Frau Sude, da wir uns jetzt langsam dem Ende dieses Sportgesprächs nähern, werden Sie antreten und was erhoffen Sie sich?
Ja, auf jeden Fall werde ich antreten. Das ist ein weiteres Highlight, vor allem weil es eine Heim-EM ist. Mhm. Und das ist ja auch ein Multi-Event mit ganz vielen anderen Sportarten. Ich freue mich sehr, dass mal wieder was im Süden stattfindet, nahe meiner Heimat. Ich komme aus Friedrichshafen. Die haben alle einen kurzen Anreiseweg und werden uns da lautstark unterstützen. Ja, was wir uns vorgenommen haben, wir wollten jetzt erstmal die WM erfolgreich abschließen und ich glaube, dann zählen wir einfach als erfahrenes Team schon zu den Medaillenkandidaten.
Und eigentlich dürften Sie dann mit Blick auf Olympia 2024 Ihrem Sportdirektor nicht noch zusätzliche Sorgenfalten auf die Stirn zaubern und müssten doch auch für Olympia 2024 planen und zusagen.
Das habe ich auf jeden Fall geplant. Paris ist auch nicht so weit entfernt. Gerade von Stuttgart mit dem TGV ist es ganz gut zu erreichen und dafür werde ich weiter hart an mir arbeiten.
Danke, Julia Sude und Niklas Hildebrand, an Sie zum Schluss gefragt. Wenn die WM vorbei ist in Rom und Sie wieder zu Hause sind, was möchten Sie dann darüber sagen können?
Dass wir in der zweiten Woche noch lange aktiv mit vielen Teams dabei waren, weil dann kommen wir immer dichter an die Medaillenränge ran, wo wir formal im Moment erstmal noch ein bisschen entfernt sind vom Seeding her und von den Leistungen, aber aus meiner Sicht hingehören.
Das war das Sportgespräch aus Anlass der Beachvolleyball-WM in Rom. Meine Gäste waren Beachvolleyballerin Julia Sude und Sportdirektor Niklas Hildebrand. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sagt Astrid Ravola. Wenn Sie möchten, ist diese Sendung auch nachhörbar und abrufbar in unserer Audiothek oder auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport.